PH 88.4, das Radio der Pädagogischen Hochschule Freiburg.
Freisprecher, der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen. Auf PH 88.4.
Das hast du aber schön gesagt.
Was laberst du?
Das ist äußerst fragewürdig.
Freisprecher. Auf PH 88.4.
Hallo, liebe Zuhörer. Mein Name ist Jens Bauer.
Und ich bin Benedikt Meder.
Und heute möchten wir euch mitnehmen auf eine Reise ins Thema E-Learning. E-Learning ist ein sehr komplexer und umfangreicher Begriff, der gerade durch die aktuelle Corona-Pandemie enorm an Relevanz zugenommen hat. Daher möchten wir erstmal erklären, was genau E-Learning eigentlich ist. Danach haben wir ein sehr interessantes Interview mit der lokalen Journalistin Annika Maldacker in der Fudder-Redaktion. Und zum Schluss werden wir über einen Artikel der Bielefelder Professorin Silke Schwand reden und die Zukunft von E-Learning. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf.
Gut, dann fangen wir doch direkt an. Benedikt, was genau ist E-Learning überhaupt?
Alles klar, Jens. E-Learning, wie du schon gesagt hast, ist ein sehr komplexer Begriff, der recht weit verstanden werden kann. Generell lässt sich sagen, oder grundsätzlich kann man es darauf runterbrechen, dass E-Learning alle Formen von Lernen vereint, bei denen elektronische oder digitale Medien für die Präsentation und für die Distribution von Lernmaterialien, da denken wir jetzt an Lernplattformen wie Ilias, dass sie dafür eingesetzt werden, einerseits. Andererseits wird E-Learning dafür eingesetzt, die zwischenmenschliche Kommunikation über unterschiedliche Orte, wenn man jetzt, wie wir es immer noch haben, wie wir es auch das nächste Semester noch haben werden, Corona-bedingt nicht alle im gleichen Gebäude oder in gleichen Räumen sein können, dass wir dadurch die Kommunikation unterstützen. Es gibt noch ein paar Synonyme für E-Learning. Wir haben es auch später mal noch in einem kleinen Audiobeitrag von einem Schüler, der das als Online-Lernen bezeichnet. Ansonsten multimediales Lernen wird auch ab und zu verwendet, der Begriff. Und
genau, damit hast du ja schon viel abgedeckt. Ilias ist uns allen als Student natürlich ein Begriff. Man könnte sagen, eine Online-Lernplattform, auf der Word-Dokumente oder PowerPoint-Folien uns Studierenden von Dozenten zur Verfügung gestellt werden, man aber auch untereinander Dokumente austauschen kann. E-Learning ist jetzt nicht nur für uns Studenten relevant geworden, sondern während dieser Corona-Krise und vor allem während dieser Corona-Krise generell allen Lehrenden. Das gilt für Schüler, für Studenten, für andere Lehrsparten. Und Homeoffice gehört im weiteren Sinne auch zum E-Learning.
Bin ich auch der Meinung.
Insofern war dieses Semester natürlich sehr interessant für uns. 2020 durch Corona waren wir natürlich jetzt dazu gezwungen, das Semester komplett digital mit E-Learning durchzuführen. Wie ist es dir dabei ergangen, Benedikt?
Ja, ich habe eine Weile gebraucht, um reinzukommen, also um die... Also von der Organisation her ist es ja im Prinzip nichts anderes, als wenn wir das Semester jetzt mit Präsenzveranstaltungen an der PH oder an der Uni durchgebracht hätten. Was für mich tatsächlich herausfordernd gewesen ist, ich hatte mich sehr darauf gefreut, dass es wieder losgeht oder ich freue mich nach den Semesterferien immer drauf, wieder auf dem Campus zu sein, die Leute wieder zu treffen, sich auszutauschen, einfach Personen um sich rum zu haben. Im Idealfall mag man die auch noch. Und genau. Das hat mir jetzt zu Hause, oder das fehlt mir bis jetzt nach wie vor sehr, sich hier die meiste Zeit dann in meinem Zimmer, ja, das höchste der Gefühle ist schon mal auf dem Balkon zu sitzen und sich das dann dort anzugucken oder dann dort an einem Zoom-Meeting teilzunehmen. Aber ja, das sind so zwei Punkte oder drei Punkte. Ich habe das Gefühl, ich bin zu viel zu Hause. Ich bin die ganze Zeit alleine am Schreibtisch und ich gucke den ganzen Tag auf den Bildschirm.
Genau, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Wir werden noch ausführlich über das Thema reden, aber bevor wir zu viel vorwegnehmen, würde ich sagen, schalten wir zunächst zu unserem Interview mit Annika Maldacker und wünschen euch viel Spaß damit.
Ja, viel Spaß damit.
Freisprecher, der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen auf pH 88,4.
Gut, kommen wir also zu unserem nächsten Segment.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Annika Maldacker. Wir sind hier in der Futterredaktion in der Freiburger Innenstadt und sprechen jetzt die nächsten 25 bis 30 Minuten mit der Futterredakteurin Annika Maldacker über das Thema E-Learning. Kurz zu Annika, Jens.
Annika Maldacker ist lokale Journalistin aus Freiburg, die auch schon einige Preise bekommen hat für ihre Volo-Serie Digital vernetzt zum Beispiel. Freut mich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sollen wir beim Sie bleiben oder uns duzen?
Wir können uns gerne duzen. Auch hallo, ich bin Annika und ich freue mich, dass ihr mich jetzt interviewen werdet.
Gerne.
Genau, dann würde ich gleich mal den Einstieg machen. Du hast zwei Artikel geschrieben, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Den ersten am 7. Mai diesen Jahres mit dem Titel »Wie ein 10-Personen-Team das digitale Semester an der Uni Freiburg aufgleist«. Den zweiten anderthalb Wochen später am 19. Mai 2020 mit dem Titel »Zoom-Meeting und Laborvideos – wie Dozierende an der Uni Freiburg digital lehren«. In beiden Artikeln hast du dich umfassend mit dem Thema E-Learning und den technischen Hintergründen beschäftigt. Und dazu die Leiterin des Bereichs E-Learning an der Uni Freiburg, Nicole Wörle, und verschiedene Dozenten zu diesem Thema befragt. Wir würden gerne wissen, wie du auf das Thema E-Learning gekommen bist.
Also auf dieses Thema wurde ich quasi draufgeschubst. Ich habe es mir jetzt nicht aktiv ausgesucht, sondern es ist mir quasi zugeflogen wegen der Corona-Zeit. Also ich behaupte auch mal, ohne Corona hätte das gar keine Rolle gespielt. Die Uni war ja gezwungen oder die Hochschulen einfach umzustellen. Und das hat sich damals dann halt die Frage gestellt, wie setzen die Hochschulen ihr Semester nun um? Und als erster Ansatz habe ich mir da eben gezielt die Servicestelle E-Learning rausgesucht, der Uni, weil ich eben wusste, dass da, also den Tipp habe ich dann von dem Pressesprecher der Uni bekommen, dass da eben so die erste Denkarbeit stattfindet. Also was muss man beachten, wenn man eben 23.000 Studierende, oder ich glaube, es sind sogar mittlerweile mehr. Da rede ich jetzt eigentlich nur von der Uni und nicht von den allen Hochschulen in Freiburg. Aber was muss man beachten, wenn man so viele tausende Studierende eben digital unterrichten oder lehren will? Und,
Wurden Sie dann erst durch Ihre Arbeit über den Artikel mit dem Thema vertraut oder haben Sie davor schon über E-Learning Bescheid gewusst?
Also der Begriff E-Learning war mir schon bekannt. Ich habe nämlich auch mal in einer Personalabteilung gearbeitet in meinem Studium, so als Werkstudent, und konnte da schon so ein bisschen was mit diesem Begriff anfangen. Da haben wir nämlich auch so Fortbildungen für Mitarbeiter mitkonzipiert, also in dieser Abteilung, wo ich war. Aber so aus meiner eigenen Erfahrung konnte ich da nicht viel sagen, kann ich jetzt auch noch nicht, ne? Weil ich habe ja in einem ganz normalen Studienverlauf mitgemacht, der jetzt nicht so geprägt war durch so eine Pandemie, wie wir es jetzt haben. Aber klar, also der Begriff hat mir was gesagt, nur E-Learning, finde ich, war immer so was, also so ein weiter Begriff, wo man oft nicht wusste, was jetzt eigentlich drunter fällt, und auch so ein bisschen luxuriös, weil ich finde, das muss ein Unternehmen sich auch erst leisten können, sowas zu konzipieren oder überhaupt sowas anzubieten. Meistens ist es, also eigentlich ist es ja normal, irgendwo hinzufahren, und die Präsenzlehre steht ja eigentlich immer, also wird ja, würde ich sagen, von der großen Mehrheit als besser bewertet als so ein E-Seminar.
Du hast ein paar Mal angesprochen bereits, dass durch Corona das ganze Thema E-Learning enorm an Bedeutung gewonnen hat, zumindest an den Hochschulen. Wir würden nachher auch noch ein bisschen auf andere Bereiche eingehen. Nimmst du das immer noch so wahr? Und was uns noch interessiert oder was wir spannend finden, ist, wie hast du die Leute wahrgenommen, mit denen du oder die du für deine Artikel interviewt hast? Haben die arg gestresst gewirkt oder hatten sie es einigermaßen im Griff?
Die Dozierenden meinst du?
Die Dozierenden einmal und dann die Leiterin des Rechnungszentrums der Uni Freiburg, die Frau Wörle.
Also bei der Frau Wörle gab es ja diese Besonderheit, dass ich sie interviewt hatte, ich glaube so ein paar Tage, nachdem die Uni ins digitale Semester offiziell gestartet ist, und da gab es dann eben auch diesen Serverausfall. Und also wahrscheinlich würde sie mich jetzt rügen, ich glaube, es war nämlich kein Server, es war so ein ganz spezielles technisches Problem. Ich glaube, da war irgendwie so ein Programmierfehler drin und der hat halt dazu geführt, dass dann mehrere hundert Studierende und Dozenten eben nicht ihren Regelstudienbetrieb halt quasi führen konnten. Und da hat man natürlich schon gemerkt, dass ich will nicht sagen, dass sie unter Druck gewirkt hat, aber man hat schon gemerkt, dass auf der Frau ein Riesendruck lastet, weil ich meine, sie und ihr 10-köpfiges Team sind einfach dafür verantwortlich, also wie gesagt, diese 1000 Studierenden durch dieses Semester halt zu bringen, was noch nie jemand zuvor so ausprobiert hat. Also das ist ja, ich meine, da muss man wirklich schon Anerkennung gegenüber diesem Team bringen, dass sie das eben so in dieser kurzen Zeit auch geschafft haben. Also ich habe da schon echt dann gemerkt oder halt Respekt vorgehabt. Die hatten ja irgendwie anderthalb Monate oder einen Monat Zeit, um das alles aufzugleisen. Und durch diesen Fehler, der dann eben auch in der Presse halt aufgeschlagen ist, ne, das muss man ja auch bedenken, für so ein Team ist es ja immer auch blöd, wenn das dann an die Presse gelangt, weil egal, drüber zu berichten, bedeutet immer, dass man halt negatives Licht auch abbekommt. Und das ist natürlich auch irgendwie in so einem Fall, der so sehr speziell ist und wo sehr viel Arbeit auf dem Team lastet, schon natürlich nicht so gut für das Team. Und da würde ich schon sagen, ja, da hat man gemerkt, dass schon Druck auch lastet. Auf den Dozierenden würde ich sagen, nicht so sehr. Also die wurden halt angeleitet durch diese Webinare von der Servicestelle E-Learning. Und also die vier, die ich da hatte, oder mit denen ich gesprochen hatte, die waren eigentlich eher entspannt. Aber das muss man, was man dazu sagen muss, ich habe diese vier Dozierenden quasi über die Pressestelle der Uni Freiburg quasi gefunden. Oder die wurden mir dann quasi, da wurden mir die Kontakte vermittelt, was natürlich für mich super war. Also ich meine, das ist ja die normale Arbeit in der Pressestelle. Aber ich würde mal behaupten, ich habe da jetzt natürlich nicht die Problemfälle.
Meinst du, die sind vorher gebrieft worden?
Nein, das, so meine ich das nicht. Ich meine, da waren eher affine Leute dabei. Also es war aber auch mein Wunsch. Ne? Also mein Wunsch war halt verschiedene Bereiche und verschiedene Aspekte. Und klar, ich... da war jetzt wahrscheinlich eher nicht so der 80- oder 60-jährige Professor dabei, der gar keinen Bock hatte.
Ja, da muss ich zustimmen. Ich finde es auch sehr interessant, dass du diverse Gruppen und Dozenten interviewt hast und die trotzdem jedes Mal für ihren Bereich eine gute Anwendung für E-Learning gefunden haben. Hast du da irgendwas rausgehört, das du besonders spannend fandest?
Also was ich schon sehr spannend fand, war diese Möglichkeit, eben jetzt in der Biologie eine Exkursion zu machen und dass man dann eben wie beim Geocaching diese Punkte kriegt, also weil das ist ja fast schon wie Freizeitspiel. Also aber das gab es ja schon, also das war schon vorher wohl möglich. Da habe ich es jetzt auch nicht weiter verfolgt, ob das tatsächlich dann so umgesetzt wurde, aber da dachte ich schon, ja gut, da hätte ich auch Lust, das auszuprobieren.
Du hattest den Workload vom Team des Rechenzentrums angesprochen und das glauben wir sofort, dass die alle einen riesen Struggle hatten. Und was uns aufgefallen ist, auch als unmittelbar von dem Thema E-Learning Betroffene, wir sind beide noch im Studium, wir haben im Moment alle Veranstaltungen online, viele davon sogar live über synchrone Zoom-Sitzungen. Uns ist aufgefallen, dass es zwei verschiedene Seiten gibt, dass es einmal die technische Seite gibt, und wenn dann natürlich vor Herausforderungen stehen wie Serverkapazitäten, Datenmengen und um aus deinem ersten Artikel zu zitieren, was Frau Wörle dazu gesagt hatte, ihre Empfehlung an die Lehrenden lautete ja, möglichst wenig Live-Übertragungen zu gehen und asynchrone Lernszenarien zu nutzen. Das empfinden wir gerade nicht so. Also wir haben das Gefühl, dass bei uns vermehrt oder hauptsächlich synchrone Lehrveranstaltungen, sogar mit Anwesenheitspflicht, oft auch ja, mit dem entsprechenden Wunsch, Kamera und Mikrofon angeschaltet zu haben, dass das so gefahren wird. Und
das wie viele seid ihr denn da in so einem Rahmen?
Eher klein, es sind dann Seminare, ich würde mal sagen um die 20 Leute, plus minus. Also keine großen Vorlesungen, die werden auch aufgezeichnet im Vorfeld und dann hochgestellt. Aber wir haben doch auch einige Kurse in kleineren Gruppen, die dann direkt live stattfinden.
Also das fanden wir an dieser Stelle interessant. Ich denke mal, du hast nicht nochmal nachgefragt über diesen Punkt oder war dir wahrscheinlich nicht sonderlich bewusst jetzt an dieser Stelle aus?
Doch, also das Thema ist immer noch in meinem Kopf und ich mache da auch noch eine Fazitgeschichte. Das steht schon noch auf meiner To-Do-Liste. Muss ich mich auch beeilen, weil das Semester auch nicht mehr so lange dauert. Aber ja, das kann ich nicht beurteilen, also wie hoch jetzt dieser Anteil tatsächlich ist. Ich hatte eine dieser vier Dozierenden, die ich dann eben in dem zweiten Artikel gesprochen habe, die Frau Kiesel von der Psychologie, die hat mir dann eben erklärt, sie ist ja auch Studiendekanin, dass sie da schon sehr drauf geachtet haben, wirklich nur das Notwendige synchron zu veranstalten. Und klar, wenn man sich das, also wenn man so plant, dann ist es natürlich sehr viel Arbeit. Also die Frau Kiesel hat es auch nochmal betont, das ist dann nicht so, dass man irgendwie alles oder nicht viel vorbereitet oder jetzt irgendwie den Struggle nicht mehr hat, die Studierenden zu sehen, sondern wenn man das richtig angeht, also klar, richtig ist natürlich immer Interpretationssache, ne? Aber wenn man das jetzt mit viel Aufwand angeht, dann ist es sehr viel Arbeit, als halt ein normales Semester zu führen oder zu konzipieren. Und das glaube ich auch sofort.
Ja, mit Sicherheit. Wir haben jetzt großen Teil über die Hochschulen gesprochen bis jetzt. Kennst du andere Bereiche außerhalb der Schulen und Hochschulen, in denen zurzeit viel auf E-Learning zurückgegriffen wird, vielleicht sogar bei euch in der Redaktion?
Ja, also ich kann es eben so ein bisschen aus dem Redaktionsalltag erzählen, wobei das jetzt vielleicht nicht unbedingt unter den E-Learning-Bereich fällt, aber bei uns Mitte oder Ende März sind wir auch, also ist die BZ quasi oder die Redaktion der Badischen Zeitung und auch unsere Futterredaktion, wir sind da alle ins Homeoffice, haben uns ins Homeoffice verabschiedet. So, das war natürlich auch nach und nach, ne? Also ich glaube, wir als Medienbranche, wir haben es natürlich schon, wir waren live so dabei und waren auch im Puls der Zeit, aber wir wurden doch auch sehr überrascht davon, ne? Also ich meine, die Strukturen wurden vorher schon geschaffen, aber für uns ist es halt so, also so Journalisten sind oft so, dass wir vom Redaktionsalltag auch leben und wir brauchen dann manchmal auch so diesen Druck oder halt diese Arbeitsatmosphäre. Es gibt halt eine Deadline, man arbeitet darauf hin. So, und deswegen glaube ich, ist es sehr vielen Leuten wirklich auch schwer gefallen, ins Homeoffice zu gehen. Es ist dann auch ja alles, also wie ihr jetzt unten auch gesehen habt, dann normalerweise sitzt da die Bude voll und jetzt ist nur noch die Hälfte da. Und das war dann schon auch eine Umstellung, erstmal halt Zoom-Meetings zu haben oder die Konferenzen ins Digitale zu verschieben. Aber ich glaube, es hat alles ganz gut funktioniert und klar, man merkt natürlich schon so, dass der Kontakt teilweise doch auch abbricht. Das ist natürlich eher so die negative Seite. Was wir auch hatten, waren also E-Learning-Formate, das haben wir ja schon auch ausprobiert, wobei, ja, also man muss halt sagen, so mit dem Redaktionsalltag und den ins Digitale zu verlegen, war man eigentlich schon genug gefordert. Also das mit den E-Learning-Formaten, da hatten wir jetzt zum Beispiel diese Woche, glaube ich, Anfang der Woche eins, da konnte sich dann halt auch jeder Redakteur, also von Offenburg bis Lörrach zuschalten und dann eben so ein E-Learning-Seminar mitmachen, wo es halt darum geht, gute Online-Überschriften zu vergeben, weil das ist bei uns halt so ein Dauerthema, ne? Also Lokaljournalisten sind ja oft halt noch ausgebildet so auf die alte Schule und halt für die Printproduktion und dass man denen jetzt einfach auch noch mehr Handwerk in die Hand gibt, dass sie halt eben auch online gut performen können.
Jetzt haben wir viel auch über die Nachteile von E-Learning geredet oder den Herausforderungen der Digitalisierung bei E-Learning und der Arbeit. Aber viele der vier Dozenten haben auch über die Flexibilität oder die Vorteile von E-Learning geredet. Wie empfindest du das?
Du meinst es natürlich schon vom E-Learning und nicht von diesem Aspekt auch Homeoffice
oder so. Beides. Gemischt. Vielleicht Digitalisierung im weiteren Umfang.
Ich bin ein Typ, ich bin lieber im Büro. Das wusste ich aber davor schon. So, ich wollte das, also ich, mir hat es auch Spaß gemacht, so mal ins Homeoffice zu gehen, das auszuprobieren, wie das so für mich ist. Aber das wusste ich eigentlich schon an der Uni, dass ich bin eher der Typ, der ins Büro geht oder halt so seinen Arbeitsplatz hat und dann heim und dann an was anderes denkt. aber das war wirklich gut, das jetzt mal auszuprobieren und ich habe natürlich auch die Vorteile, also das fängt schon damit an, man kann sein eigenes Essen zu Hause kochen. Ne, also so banale Dinge, das macht schon einen Unterschied, ob man jetzt eben hier in der Stadt so was sich suchen muss oder eben zu Hause ist. Das habe ich dann schon schätzen gelernt. Was ich, glaube ich, gut fände, wenn die Unternehmen da einfach flexibler werden würden. Also wenn es einfach zum Beispiel möglich wäre, was weiß ich, 4 Tage Office, 1 Tag zu Hause oder 2 Tage zu Hause, 3 Tage Office. Das fände ich zum Beispiel ganz gut. Ich habe aber auch Kollegen und Kolleginnen, die haben es genossen im Homeoffice, ne? Weil sie zum Beispiel Kinder haben. Also die hatten teilweise dann auch keine andere Möglichkeit, weil sie halt die Kinderbetreuung sich auch aufteilen mussten. Und es gibt auch jetzt noch Kollegen und Kolleginnen, die lieber im Homeoffice sind. Sei es aus gesundheitlichen Gründen oder familiären Gründen oder denen es einfach mehr taugt, so ihre Ruhe zu haben. Weil eben, ich habe ja vorhin schon auf diesen Redaktionsalltag angesprochen, der manchmal so ein bisschen trubelhaft ist, aber es gibt natürlich, also wir sind auch Menschen, wir setzen uns auch gerne hin und konzentrieren uns in Ruhe auf was und das kann man halt zu Hause besser als hier mitunter.
In deinem zweiten Artikel hast du als erstes mit Dr. Sabine Sané, einer Dozentin für Sustainability Sciences, gesprochen. Wir fanden die Frage sehr interessant, was sich durch diese Erfahrung jetzt im ganzen Zusammenhang mit Corona und jetzt mit der Umstellung auf ein digitales Semester, was sich da in Zukunft ändern wird. Und auch ihre Antworten fanden wir sehr interessant, dass sie einmal gesagt hat, ich zitiere jetzt mal stellenweise, sie würde sich erhoffen, dass die Fähigkeit zur Selbstorganisation der Studierenden sich verbessert. Sie sieht gleichzeitig die Chance oder könnte sich vorstellen, dass man in digitalen Videoformaten zukünftig auch Gastdozenten aus anderen Städten oder sogar anderen Ländern per Videoschalte einlädt. Dass einige Materialien wie Videos, dass die Wiederverwendung finden, weil man sie einfach ablegen kann oder digital immer wieder darauf zugreifen kann. Und sie sagt dann aber abschließend auch, dass hoffentlich alle erkennen, dass interaktive Präsenzlehre unterm Strich doch viel spannender und angenehmer ist. Hattest du, als du für deinen zweiten Artikel die Gespräche geführt hast, hattest du das Gefühl, dass die da Bock drauf haben, das auch zukünftig weiterzumachen oder sich es vorstellen können? Wir gehen davon aus, wir haben vor kurzem auch eine Infomail bekommen von der Pädagogischen Hochschule hier in Freiburg, an der wir studieren, dass wir uns darauf einstellen sollen, dass selbst das Wintersemester größtenteils online durchgeführt werden wird. Mhm. Also halt viele Punkte, die du in dem Artikel schon skizziert hast, werden wahrscheinlich tatsächlich so kommen. Also wenn es dann wirklich in ein zweites Semester mit Online-Lehre geht, ist dann auch nochmal die Frage, hattest du das Gefühl mit den Personen, mit denen du da gesprochen hast, mit den 4 Dozenten oder Dozentinnen, dass die da Lust drauf haben?
Bei den 4 hatte ich auf jeden Fall den Eindruck. Also klar, da gibt es auch Abstufungen. So die Frau Sané, die hatte eben sehr viele kreative Ideen. Oder der Herr Bessi, der war ja einfach auch schon sowas wie ein Vorreiter, was E-Learning und digitales Lernen angeht. Da hatte ich auf jeden Fall den Eindruck, dass die das gerne so weitermachen würden oder das für sie persönlich auf jeden Fall viele Vorteile birgt. Und ich glaube, die Dozierenden, die sich vorhin auch Gedanken gemacht haben oder bevor jetzt dieses Sommersemester begonnen hat, Gedanken gemacht haben und viel vorbereitet haben, wie man gut lernen kann in diesem digitalen Semester, für die wird sich das auch auszahlen. Also wenn sie quasi so ihre Hausaufgaben gemacht haben. Weil die werden dann merken, okay, ich habe jetzt ein Erklärvideo erstellt, das war mega aufwendig, da waren, was weiß ich, 3-4 Stunden Arbeit dahinter. Aber ich habe es jetzt gemacht, ich habe es einmal im Sommersemester gezeigt und ich kann es im Wintersemester nochmal verwenden. Und ich glaube, wenn man so das merkt, dann ist die Motivation vielleicht auch nochmal größer. Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn das halt jetzt eben definitiver wird, dass das Wintersemester halt wieder digital ablaufen wird, dass es da vielleicht nochmal einen Push gibt. Vielleicht war das ja auch so eine Art Ausprobierzeit, die man jetzt gebraucht hat so im Sommersemester, um zu sehen, so was hakt oder wo sind die Schwierigkeiten oder auf was muss ich achten. Also man darf das ja auch nicht unterschätzen. Für viele oder für einige ist es ja auch noch ein neues Feld. Und die müssen sich da vielleicht auch erst aufwerben. Und diese Zeit, also diese vorlesungsfreie Zeit im April, das war ja nur ein Monat und das ist eigentlich nicht viel Zeit. Vor allem, wenn es um so grundlegende Veränderungen geht. Also ich kann mir vorstellen, dass vor dem Wintersemester nochmal so eine Art Push kommt und sich dann einfach auch mehr Dozierende damit befassen wollen.
Das wird für uns ein spannender Punkt sein, also nicht nur für uns, für dich sicherlich genauso oder für alle, die davon betroffen sind. Wir reden ja schon lange in Deutschland von Digitalisierungsausbau an Schulen, an Hochschulen und jetzt zu sehen, ich denke, da können jetzt schon auch die Weichen gestellt worden sein und wir finden es sehr spannend, irgendwann in der Zukunft dann mal zu realisieren, ob es jetzt wirklich konkret in eine andere Richtung geht, ob da jetzt viel mehr kommt, was das Digitale angeht, ob jetzt einfach die Infrastruktur ab jetzt bereitgestellt wird und das Angebot einfach immer weiter ausgebaut wird oder ob man, sobald Präsenzlehre und ein regulärer Unterricht an Schulen mal wieder möglich sein wird, ob man dann nicht doch schnell wieder so in ältere Verhaltensmuster oder in alte Verhaltensmuster zurückgeht. Das finden wir sehr spannend.
Genau. Ja, aber worüber wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen haben, ist ja eben auch dieser, was du schon angesprochen hast, die Infrastruktur, ne? Also die Technik. Es ist, also das muss ich auch sagen, jeder der dieser 4 Dozierenden hat einfach auch davon berichtet, dass viele Studierenden rausfliegen aus den
Veranstaltungen. Das ist mir selber auch schon passiert, ja.
Eben, also ich meine, ich wette, dass jedem Studierenden das schon passiert ist. Und das kann eigentlich nicht sein in so einem Land wie Deutschland. Also da frage ich mich schon, warum das noch 2020 so läuft. Also ich meine, da kann man natürlich die besten Konzepte ausarbeiten, wenn die Leute dann zwecks schlechter Internetverbindung rausfliegen, dann wird es schwierig, dann kannst du auch kein digitales Semester machen.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also zusammenfassend könnte man ja sagen, auf der einen Seite gibt es enorme Herausforderungen jetzt, vor allem auch, weil das erste Semester ist, in dem hauptsächlich und fast ausschließlich E-Learning betrieben wird. Die Dozenten und die Studierenden müssen sich darauf einstellen und mit der neuen Technik vertraut machen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch über die Vorteile und die Aussichten von E-Learning geredet. Man kann sich ja auch langfristig gesehen enorm viel Arbeit sparen, vor allem aus Perspektive der Dozenten, die du zum Teil interviewt hast, die dann, wie gesagt, sich ein Video erstellen können, mit viel Arbeit verbunden, aber dann über mehrere Semester immer noch relevant bleiben. Und auch zukünftig die Flexibilität im Vergleich oder in Bezug auf Homeoffice ist natürlich auch ein sehr interessanter Aspekt. Würdest du da zustimmen?
Ja, voll. Also auf jeden Fall.
Gut, ich würde sagen, das ist doch eine gute Schlussnote. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal herzlich bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview.
Auf jeden Fall. Und
für den Hörer, der jetzt mehr von dir hören will, Annika, wo findet er denn mehr von deiner Arbeit?
Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr Fudder folgt. Also uns gibt es auf fudder.de, unsere Webseite, und natürlich auch auf Facebook. Auf Instagram sind wir auch mittlerweile aktiv. Und folgt uns einfach und verfolgt. Wir versuchen eben über Freiburg zu berichten, über das junge Freiburg, vor allem die Themen Uni, also Hochschule, Nachtleben, Geschäfte, Cafés, Bars, Stadt, also junges Stadtleben, das ist so, was uns interessiert. Und da freuen wir uns, wenn ihr da drauf schaut.
Das hört sich auch sehr gut an.
Also, ihr habt es gehört. Alle Futter liken und Futter folgen.
Ja. Alles klar.
Danke euch.
Ja, dir auch nochmal vielen Dank.
Vielen Dank.
Wir möchten jetzt einfach einen kleinen Zwischenbericht geben, wie wir das Interview mit Annika Maldacker wahrgenommen haben.
Ja, wir waren eigentlich super positiv überrascht. Für unser erstes Interview in professionellerem Stil lief das wirklich gut. Meiner Meinung nach.
Finde ich auch, ja. Annika war so eine angenehme Gesprächspartnerin, hat sich so gut ausgekannt, war gut vorbereitet. Die Themen, die Wechsel sind einfach hin und her geflogen zwischen uns. Und es war einfach schön, so zu sehen nochmal, was wir davor schon auch im Kopf hatten, dass von ihr nochmal, die sich wirklich viel mit dem Thema Digitales auseinandersetzt, einfach nicht nur zu lesen, sondern auch in einem längeren Gespräch, wir haben uns ja über 20 Minuten unterhalten, mit vielen verschiedenen Fragen genauso nochmal bestätigt zu bekommen. Also wirklich, meiner Meinung nach hätte das nicht besser laufen können.
Dem kann ich nur zustimmen. Insofern können wir direkt mit unserem nächsten Segment weitermachen.
Freisprecher. Der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen. Auf pH 88,4.
Kommen wir also zu unseren Audioclips. Wir haben während dem Interview mit Annika Maldacker über ihren Artikel und ihre Umfrage zum Thema E-Learning, die sie mit verschiedenen Dozenten der Freiburger Universität durchgeführt hat, geredet. Wir fanden es sehr interessant, für uns mal eine kleine eigene Umfrage durchzuführen mit einem Schüler, einem Studenten und einer Dozentin. Also, zunächst einmal der Audioclip von einem Schüler, Santino Petermann.
Hallo, ich heiße Santino, ich mache die Fachhochschulreife Wirtschaftsinformatik und bin im ersten Jahr. E-Learning habe ich schon mal gehört, aber richtig zum Einsatz ist es noch nicht gekommen. Ich habe nur für mich ein paar Aufgaben gemacht. Ich komme soweit sehr gut mit dem Online-Unterricht zurecht und habe damit keine Probleme. Was mein Zukunftsversprechen ist, dass es weiter gefördert wird und besser im Unterricht eingesetzt wird.
Also zunächst einmal kann man an diesem Audioclip erkennen, dass viele Schüler sich unsicher sind, was genau E-Learning ist. Wir haben ja am Anfang unseres Podcasts kurz darüber geredet, aber diese grundlegende Auseinandersetzung mit dem Thema E-Learning fehlt noch vielerorts. Und auch Santino war sich nicht ganz sicher, ob jetzt alles, was er dieses Schuljahr gelernt hat und online auch mit Aufgaben gemacht hat, zu E-Learning gehört, was es natürlich tut. Und
er hat mir das auch nochmal durchgegeben. Santino ist ein Nachhilfeschüler von mir und er hat gemeint, dass sie davor an der Schule nichts mit E-Learning gemacht haben, dass das dann Corona-bedingt von jetzt auf gleich kam. Und ich finde, man merkt, dass das ein ziemlicher Kaltstart gewesen ist. Er sagt dann auch im Verlauf seiner Aufnahme, dass er sich ganz gut reingefunden hat. Aber ich glaube, das ist schon sowohl für die Lehrenden wie für die Lernenden eine große Herausforderung darstellt.
Das stimmt auf jeden Fall. Und ein Aspekt, den wir bisher noch gar nicht angesprochen haben, ist natürlich, dass es viele finanziell schwache Haushalte gibt, in denen die Schüler wenig oder gar keine elektronischen Geräte zur Verfügung haben, die sie meistens brauchen für das E-Learning.
Ja, Erlebnisbericht von einem befreundeten Lehrer, der uns erzählt hat, dass sie dann natürlich auch viele Aufgaben über E-Learning bereitgestellt haben oder online zur Verfügung gestellt haben. Und dass es teilweise Schülerinnen und Schüler gab, die diese Aufgaben auf dem Handy bearbeiten mussten, weil im Haushalt der Eltern kein PC vorhanden ist. Und ja, ist dann natürlich, einmal war das von der Anzeige oder von der Darstellung überhaupt nicht für einen Smartphone-Monitor ausgelegt. Und den ganzen Vormittag dann auf den Handybildschirm zu schauen, das ist bestimmt auch nicht so befriedigend. Und die haben dann auch recht schnell, also Markus hat gemeint, die haben relativ schnell dann auch die Flinte ins Korn geworfen.
Für den zweiten Audioclip haben wir nun einen Studenten der Universität Freiburg befragt. Uns war natürlich wichtig, auch zu sehen, ob wir Studenten an der Pädagogischen Hochschule eine ganz andere Auffassung von E-Learning haben als nun Studenten an der Universität.
Mein Name ist Florian, ich bin 24 Jahre alt und studiere an der Uni Freiburg im Master of Education Englisch und Französisch. E-Learning war bisher für mich relativ selten der Fall. Es gab vereinzelt im Bachelor Module, die man über Online-Lerneinheiten erbringen konnte, die Leistung. Jetzt gerade im Rahmen der Corona-Pandemie ist das natürlich Thema Nummer 1, E-Learning. Es wird alles nur noch über verschiedene Plattformen digital abgehalten, über Zoom, Panopto, Adobe Connect. Am Anfang war es eine ziemlich große Hürde, gerade wenn es ums Thema Selbstorganisation geht. Es war wirklich, also wurde man beinahe erschlagen an Informationen über das neue digitale Semester. Mittlerweile komme ich besser klar. Ich habe aber nach wie vor den Eindruck, dass der Workload deutlich, deutlich, deutlich größer ist als in den Semestern davor.
So, alles klar. Also die Erfahrungen von Florian, was er uns jetzt eben erzählt hat, das deckt sich mit vielem, wie wir es und was wir auch selbst so wahrnehmen. Er hat den Workload angesprochen, er hat die technische Stabilität angesprochen. Also wir sind da in sehr vielem einer Meinung.
Genau, die fehlende Interaktivität. Und natürlich ist der erhöhte Workload ein großes Problem. Viele Dozenten machen sich es gefühlt leichter, könnte man meinen, und stellen einfach große Mengen an Literatur oder Arbeitsaufträgen bereit, die dann von den Studierenden auszuführen sind.
Ich habe zusätzlich das Gefühl, dass es wieder ein bisschen schulischer wirkt. Also ja. Öfter mal in bestimmten Veranstaltungen wöchentlich so einen richtigen Hausaufgabenkatalog. Ich glaube, der heißt sogar so oder so ähnlich. Aber dass man wirklich die Sachen dann, im Prinzip verbirgt sich da hinter einem Online-Reiter eine ganze Reihe von Aufgaben, die dann im Normalfall auch noch zeitnah bearbeitet werden sollten. Und das kommt mir schon auch viel vor.
Also kommen wir zu unserem dritten und letzten Audioclip.
Mein Name ist Nina Brieke, ich bin Dozentin und Medienpädagogin an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Mein Schwerpunkt ist die handlungsorientierte Medienpädagogik und im Besonderen die Audio- und Radioarbeit. In der Lehre arbeite ich hauptsächlich mit medienpraktischen Seminaren, das heißt, dort entstehen am Ende dann auch tatsächlich Produktionen und es wird sehr projektartig gearbeitet. Ich nehme das Statement am 1. Juli 2020 auf, das heißt, wir sind so in der Endphase des Sommersemesters, in dem wir gezwungen waren, komplett auf Online-Lehre umzusteigen. Aus der Sicht von mir als Dozierende, als Lehrende, kann ich sagen, dass mein Fazit ist, dass das Blended Learning, also die Mischung aus digitalem Lernen und Lehren, aber auch Präsenzveranstaltungen, meiner Meinung nach das ist, was sinnvoll ist. Denn dieses komplette Wegfallen von Präsenz und wirklich an einem Ort gemeinsam lernen und diesen persönlichen Austausch empfinde ich dann doch als schwierig mit Rückblick auf die vergangenen Monate. Denn für mich hat sich herausgestellt, dass vor allem der Rückkanal doch gestört ist, sage ich jetzt mal. Also in den Videokonferenzen zum Beispiel scheint die Hemmschwelle, sich zu äußern, sich zu melden, nochmal höher. Also da schaut man dann häufig in ermattete Gesichter, wenn die Kamera an ist und so die Motivation, sich zu äußern, scheint gehemmt zu sein. Das macht es natürlich aus Lehrendenperspektive sehr schwierig und auch anstrengend. Insgesamt scheint die Anstrengung bei allen Beteiligten, also nicht nur bei mir, sondern auch bei den Studierenden, doppelt so hoch zu sein bei diesen virtuellen Einheiten. Deswegen versucht man natürlich und auch ich, das abzuwechseln und nicht nur frontal diese Konferenzen abzuhalten. Und gleichwohl gibt es eben Einheiten, die auf diese Art nur funktionieren. Sinnvoll ist es bestimmt, einiges asynchron anzubieten. Das erhöht die Flexibilität vor allem für die Studierenden. Das heißt, sie können entscheiden, wann sie die Dinge bearbeiten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch wieder Studierende, die sich, glaube ich, eher schwer tun, eine Struktur zu schaffen. Und die ist dann halt erforderlich. Und ja, es ist einfach eine sehr individuelle Sache. Es gibt Studierende, die können sehr, sehr gut damit umgehen, wenn sie sich selbst organisieren müssen. Und andere, denen fehlt so die Struktur, die ein Präsenzstundenplan nun mal mit sich bringt. In meinen Seminaren geht es viel darum, dass die Studierenden selbstständig arbeiten und dass ich vor allem begleite, unterstütze und auch zu beobachten, wie sich die Projekte entwickeln, was dann für ein Endprodukt entsteht. Wir produzieren eben auch in Studioräumlichkeiten. Die konnten wir jetzt alle nicht nutzen und da fällt natürlich ein großer Teil weg und ich muss sagen, ich habe den persönlichen Kontakt sehr vermisst. Insofern, wie schon zu Anfang gesagt, das ist auch eigentlich keine neue Information, ist das Blended Learning sicher etwas, was man anstreben kann. Dass es im besten Fall die Vorteile aus beiden Welten, also online und offline sozusagen, verbindet. Mir persönlich macht meine Arbeit dann am meisten Spaß, wenn ich auch wirklich in persönlichen Kontakt treten kann. Und das ist über die virtuelle Kommunikation einfach nicht in dem Maße möglich. Gewisse Untertöne, Stimmungen und Vibes kann man über eine Videokonferenz einfach nicht wahrnehmen.
Das war auf jeden Fall ein sehr aufschlussreicher Audioclip. Ich fand es auf jeden Fall auch nochmal sehr interessant, die Perspektive einer Dozentin zu hören.
Absolut. Also wir haben ja jetzt viel über unsere Situation gesprochen, aus unserer Sicht. Wir haben Santino gehört, wie es an der Schule läuft. Wir haben Flo gehört, wie es im Studium an der Uni läuft. Und das jetzt einfach mal aus der anderen Richtung, wie es für eine Dozierende ist, so gesagt zu bekommen, ausführlich, finde ich schon gut.
Genau. Ich kann auf jeden Fall direkt an dieser Stelle sagen, zum Thema Zoom-Meetings, dass man als Studierender, ich mich auf jeden Fall daheim wesentlich unproduktiver fühle als an der pädagogischen Hochschule. Und daher fiel es mir manchmal ein bisschen schwer, so die Motivation beizubehalten oder zu erbringen, die ich normalerweise an der pädagogischen Hochschule ganz normal bringen würde. Auf der einen Seite hat man ja mit E-Learning eine enorme Flexibilität, dass man von überall, nicht unbedingt auch nur von daheim, aber meistens natürlich von zu Hause lernen kann, aber auch unterwegs, bei Bekannten, bei Familie. Das Problem dabei ist natürlich immer, dass die Produktivität wahnsinnig darunter leiden kann, je nachdem, wo man beschließt, E-Learning zu betreiben. Und es ergibt natürlich auch nicht überall Sinn. Und je nachdem, was man für eine Art Person ist, kann das auch ein ziemlich großes Argument gegen E-Learning sein, wenn man so den Platz braucht, an dem man arbeiten kann.
Sehe ich genauso. Also ich sehe, wie gesagt, schon auch beides. Ich sehe einerseits, dass es mir fehlt, mit anderen physisch in einem Raum zu sein und die Lehr-Lern-Atmosphäre in diesem Raum, die fehlt mir auch. Andererseits schätze ich schon auch, oder habe ich die Flexibilität schon auch ein bisschen zu schätzen gelernt. Ich muss nicht jeden Tag nach Littenweiler fahren. Ich bin relativ flexibel. Theoretisch könnte man das auch irgendwo in der Stadt machen oder sich sogar an der Dreisam, wenn es jetzt eine Online-Vorlesung ist, sich da was angucken. Eigentlich wäre ich jetzt auch für eine Weile in Norddeutschland und hätte die Sachen dann von dort aus machen können. Das klingt für mich schon auch verlockend oder schön. Ich meine, wann könnte ich das während einem normalen Semester mal machen in Veranstaltungen mit Anwesenheitspflicht? Bist du da dreimal nicht da, dann kannst du dir das an den Hut stecken. In dem Fall würde das jetzt gut funktionieren. Also ja, auf jeden Fall, ich bin immer noch dabei, das für mich einzuordnen. Ich sehe es an einem Tag mal so, am anderen so. Es ist ein bisschen mit gemischten Gefühlen auf jeden Fall bei mir so. Wir haben uns ja auch mal Gedanken gemacht über die unterschiedlichen Strukturen, nach dem, was wir jetzt gehört hatten. Wir hatten einen Schüler gehört, wir hatten einen Studenten gehört, wir hatten eine Dozentin gehört. Ich denke, da gibt es ganz unterschiedliche. An der Schule lässt sich das, denke ich, noch irgendwie stringent und von oben aufziehen, so das ganze Ding, in meiner Vorstellung zumindest. E-Learning und sowieso die Organisation insgesamt. Ich glaube, an einer Hochschule oder einer großen Universität sieht es schnell ganz anders aus, dass man da irgendwo eine einheitliche Linie reinbringt und ja, nicht zu viele unterschiedliche Dinge unterwegs sind oder zu viele unterschiedliche Wege gegangen werden. Was meinst du dazu?
Ja, da bin ich ganz bei dir. Unterschiedliche Lehrformen profitieren natürlich auch ganz anders von E-Learning und gerade weil E-Learning so neu ist, müssen viele Dozenten erstmal in E-Learning richtig reinkommen und ihren Stoff, den sie natürlich jetzt schon auf etablierte Weise unterrichten, gerade an Hochschulen, macht jetzt natürlich jeder Dozent etwas anderes zu unterschiedlichem Grad mit E-Learning und deshalb fällt es denen wahrscheinlich auch recht schwer, da jetzt eben, wie gesagt, die einheitliche Linie fehlt. Aber ich finde es natürlich auch immer wirklich interessant zu sehen, was verschiedene Dozenten mit E-Learning machen. Und wir werden jetzt in unserem nächsten Segment darüber reden, was man mit E-Learning alles machen kann. Denn eine Bielefelder Professorin, Silke Schwand, hat bereits vor dieser Corona-Pandemie sehr viel mit E-Learning unterrichtet.
Freisprecher, der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen auf PH 88,4.
Bei unserer Recherche für das Thema E-Learning sind wir auf einen sehr interessanten Artikel über ein geschichtswissenschaftliches Portal gestoßen.
Exakt, darin wurde ein Interview geführt mit Silke Schwand von der Universität Bielefeld. Sie ist Professorin für Digital History und mittelalterliche Geschichte und sie befasst sich schon länger mit digitaler Lehre.
Diesen Artikel können wir allen, die sich mit dem Thema nochmal tiefer auseinandersetzen wollen, sehr ans Herz legen. Und wir haben uns jetzt ein paar interessante Zitate aus dem Artikel genommen, über die wir gerne reden wollen.
Ja, also zwei der Kernaussagen von Frau Schwand gleich zu Beginn des Interviews waren zum einen, dass sie kaum Lehrveranstaltungen gehalten hat, die nicht auch von digitalen Tools oder Plattformen profitiert haben. Und zweitens, dass es für sie dazugehört, Semestermaterialien digital zur Verfügung zu stellen.
Ja, also das fand auch ich einen sehr interessanten Punkt. Wir kannten das auch aus der pädagogischen Hochschule, dass uns Lernmaterialien digital zur Verfügung gestellt werden und dass über Lernplattformen sehr viel Lehre abläuft der Vorlesung, gleich schon zu Beginn unseres Studiums vor 2 Jahren. Und dabei finde ich auch immer bemerkenswert oder fast schon schade, dass in anderen Ländern der Übergang zur rein digitalen Lehre, gerade durch Corona bedingt, wesentlich reibungsloser ablief als bei uns zum Teil. Für viele unserer Dozenten ist es wirklich schwer, sich auf rein digitale Semester umzustellen. Und ich kenne zum Beispiel einen Freund, der in der Schweiz studiert, in Zürich, und dessen Dozenten hatten praktisch keine Probleme mit der rein digitalen Lehre.
Da sprichst du ein sehr wichtiges Thema an. Denken wir daran, dass aller Voraussicht nach, wir hatten es im Verlauf der Sendung schon mehrfach thematisiert, auch das kommende Semester, das Wintersemester 2020-21 als reines Online-Semester oder größtenteils als Online-Semester durchgeführt werden wird. Und so wie es aussieht, haben viele Länder den Fall, dass sie keine ausländischen Studierenden in das jeweilige Land lassen und somit natürlich absolut gewährleisten müssen, dass das Online-Lernangebot funktioniert, dass die Plattformen funktionieren.
Genau, wir haben internationale Unterschiede und auch nationale Unterschiede. In Deutschland läuft nicht in jedem Bundesland die digitale Lehre gleich oder gleich gut. Und wir haben auch schon viel darüber geredet, was noch geschehen muss, um digitale Lehre in der Zukunft zu erleichtern oder überhaupt zu ermöglichen. Und ich denke, da hat Deutschland auf jeden Fall noch viel Nachholbedarf.
Das denke ich auch. Ja, kongruent zu dem, was wir bereits angesprochen haben, hat auch Frau Schwand in ihren Interviewaussagen bestätigt, dass es ihr enorm schwerfällt, rein digital zu lernen und dass ein rein digitales Semester eine Riesenherausforderung für sie darstellt, vor allem weil ihr die Interaktion fehlt. Und sie hat angemerkt, dass die Diskussionsfreude enorm abgenommen hat, was sicherlich auch daran liegt, dass, wir hatten das auch schon thematisiert, viele Studierende ihre Kameras aushaben. Das heißt, Dozierende gucken auf schwarze Bildschirme. Und das können wir natürlich auch verstehen, dass das sicherlich nicht der Idealzustand ist.
Ja, und um dieser abnehmenden Diskussionsfreude entgegenzuwirken, hat Frau Schwand nun mehrere Tools benutzt in ihren Vorlesungen, die sie auch in dem Artikel erwähnt hat. Bei diesen Tools handelt es sich um Adobe Acrobat Pro, Microsoft Word, das wir sicher auch alle kennen, und SharePoint. Sie benutzt diese Tools immer wieder in ihren Aufgaben, so dass Studierende ihre Texte gegenseitig kommentieren und schafft so eine künstliche Diskussion, die online stattfinden kann.
Ja, ich finde das auf jeden Fall auch einen sehr guten Punkt und ein sehr interessantes Thema, dass wir jetzt mit vielen unterschiedlichen Programmen arbeiten, alle mit einer anderen Oberfläche, alle mit einem anderen Design. Da gibt es schon tolle Sachen und da kristallisiert sich sicherlich nach und nach raus, mit welchen Programmen man besonders gut arbeiten kann. Und ja, ich denke, vor allem Microsoft Zoom erlebt gerade einen unglaublichen Run. Uns wird das später sicherlich mal zugutekommen. Wir studieren auf Lehramt, dass wir dann mal schon mit einem Großteil der am häufigsten genutzten Programme für einen digitalen Austausch gearbeitet haben. Die Frage ist halt nur, ob das jetzt wirklich auch Präsenzveranstaltungen und Präsenzlehre ersetzen kann.
Ja, also wir haben auch von vielen Dozierenden schon gehört, dass sie Präsenzveranstaltungen digitaler Lehre deutlich vorziehen. Ich würde dazu halt immer sagen, dass Neues den Menschen generell schwerfällt. Und viele Dozierende geben der digitalen Lehre nicht die Chance, die sie verdient. Wir haben viele der Vorteile schon angesprochen. Und wer weiß, ob digitale Lehre nicht in der Zukunft zu den etablierten Lehrmethoden gehört. Und was du auch angesprochen hast, die Programme, die wir momentan nutzen und die auch zu den meistgenutzten Programmen gehören, wir wissen nicht, was sich in der Zukunft noch entwickelt. Und gerade durch unsere aktuelle Situation tut sich eine Menge im digitalen Bereich und vor allem auch im Bereich E-Learning. Und ich finde es auch immer spannend, darüber nachzudenken, was in der Zukunft zu den etablierten Programmen gehört und wie sich die Programme noch verändern und vor allem, wie sich in der Zukunft das Ganze noch entwickeln wird. Digitale Lehre ist ein sehr junges Gebiet und momentan ist zum Beispiel die Expertenmeinung aus dem Rechenzentrum Freiburg, die wir auch in dem Interview mit Annika Maldacker angeschnitten haben, dass asynchrone digitale Lehre bevorzugt sein sollte. Und das deckt sich auch mit der Meinung der Bielefelder Professorin Silke Schwandt, die ebenfalls zur digitaler asynchroner Lehre rät. Nun, wir an der PH haben hauptsächlich synchrone Lehre. Das heißt, dort herrscht ein gewisser Interessenkonflikt. Und für mich wäre jetzt auch ganz interessant zu wissen, wie sich in 10 Jahren die ganze Geschichte oder diese Debatte im Speziellen verändert hat und wie die digitale Lehre generell bewertet wird. Gerade weil, wie gesagt, das Thema so jung ist, kann sich natürlich noch in jede Richtung viel verändern.
Ja, ich sehe das ganz genauso wie du, Jens, und ich bin da auch super gespannt, in welche Richtung das geht, wie sich das entwickelt, wie sich das an den Hochschulen entwickelt. Ich meine, an den Hochschulen, das werden wir in x Jahren nicht mehr erleben, aber allein zu sehen, wie sich dann an der Schule das ganze Thema gestaltet, da bin ich sehr gespannt drauf und da freue ich mich auch drauf.
Ja, also ich freue mich auch darauf zu sehen, wie es für uns als praktizierende Lehrer dann aussehen wird und ob wir vielleicht sogar schon digitales Lernen als etablierte Lehrform benutzen werden. Ich glaube zwar an dieser Stelle nicht, aber man weiß nie, was noch passieren könnte in der Zukunft. Und gerade das, finde ich, macht diese ganze Debatte oder das ganze Thema auch so interessant. Wir haben jetzt sehr viel über E-Learning im Allgemeinen geredet, aber was natürlich auch sehr wichtig ist, ist, wie die verschiedenen Fächer an den Hochschulen oder auch an den Schulen mit E-Learning umgehen können und was für Chancen sich dabei auch bieten. In dem Artikel spricht Silke Schwandt auch einen sehr wichtigen Punkt an für ihr Fach Geschichte. Denn für Geschichte muss Quellenforschung betrieben werden und dafür muss man an die Bibliothek gehen, was zurzeit natürlich unmöglich ist. Und gerade durch die derzeitige E-Learning-Situation hat sich nun viel im Bereich der Digitalisierung von solchen Texten, die zur Quellenforschung gebraucht werden, getan.
Genau, also hier ist es jetzt sicherlich schon in den Startlöchern, dass immer mehr Bibliotheksmaterialien auch online zur Verfügung gestellt werden, dass wir mehr und mehr Online-Kataloge bekommen und dass wir einfach von überall Zugriff auf so viele Materialien wie möglich aus den Bibliotheken erhalten, was sicherlich zu jeder Zeit sinnvoll wäre. Einfach keine Kilos an Büchern mehr mit sich rumschleppen, Man hat nicht mehr das Problem, dass einzelne Werke vergriffen sind, dass man erstmal auf die warten muss. Ich denke, da ist jetzt auch eine Riesenchance, viel für die Digitalisierung zu tun. Okay, wir möchten mit einem letzten Zitat von Silke Schwand abschließen, das wir einfach kurz vorlesen. Ich glaube, dass digitale Lehre unter den Bedingungen der Digitalität in besonderer Weise an unseren Forscherdrang appelliert und dazu auffordert, zu experimentieren. Dazu sind auch die Studierenden bereit, wenn sie von Anfang an dazu aufgefordert werden, sich an diesem Experiment zu beteiligen. Digitale Lehre verändert hier die Rollen von Lehrenden und Studierenden. Wenn es auch nicht immer einfach ist, sollten wir uns darauf einlassen und die Studierenden mehr in der Rolle der Lehrenden sehen, wenn wir uns auf digitale Formate und Tools einlassen. Vor allem besteht hier aber eine Chance für echte Interaktion und gemeinsames Lernen.
Und wir finden, in Ihren Aussagen schwingen Ihre ehrlichen Hoffnungen, Überzeugungen und Wünsche für die Entwicklung von E-Learning mit. Und wir sind überzeugt davon, dass E-Learning so viel mehr sein kann als nur eine Notlösung. Es kann die Zukunft sein.
Freisprecher, der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen. Auf pH 88,4.
Call me Blackjack Hooligan. I came all the way from Aberdeen to live among the go-betweens. Let me tell you about Catfish Cake in a time before.